Laut einigen Statistiken erfährt jedes dritte Kind während der Schulzeit irgendwelche Traumata. Der Halt eines Kindes, eines Jugendlichen, ist ja sozusagen eigentlich immer die Familie gewesen. Und wenn das auch nicht gegeben ist und alles sozusagen gerade einstürzt, dann fehlt viel. Oft ist es so, dass sie doch nicht gesehen werden, sei es im Freundeskreis, bei Familien, in der Schule sowieso nicht, weil man ist einer von vielen und dann ist oft dieser Anschein da, dass die eigenen Probleme gar nicht so wichtig sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Baseline Schule im Gespräch. Mein Name ist Alex Puzier. Auf seinem Insta-Account aka Walla Beste Lehrer beschreibt er sich selbst als Lehrer mit Herz und Leidenschaft. Er ist Co-Autor des Ratgebers Antirassismus für Lehrkräfte und trägt dieses Thema auch in Form von Vorträgen und Workshops in die Schulen und in die Gesellschaft hinein. Er unterrichtet die Fächer Philosophie und Ethik, Sozialkunde und Deutsch an der berufsbildenden Schule in Germersheim. Und er hat eine Zusatzausbildung zum Traumapädagogen absolviert. Und genau darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Haluk Yumutace.
Hallo, freut mich, dabei sein zu dürfen.
Du hattest gestern Geburtstag.
Ja.
Und da wünsche ich dir noch alles Liebe und Gute nachträglich und hoffe, du hattest gestern einen richtig schönen Tag mit deiner Familie und allen anderen Menschen, die dir am Herzen liegen.
Ja, hatte ich. Danke, danke.
Ja, das Herz, Haluk. Eine Lehrkraft mit Herz und Leidenschaft habe ich bei dir gelesen. Und
ja,
da habe ich mir gedacht, frage ich dich doch einfach mal, wie wird man denn eine solche Lehrkraft?
Wie wird man so eine Lehrkraft, wenn du tatsächlich nicht wegen den Fächern, die du unterrichtest, Lehrer bist, sondern, glaube ich, dich für Kinder und Jugendliche entscheidest, und die Fächer, die du gern unterrichtest, mit Begeisterung wiedergibst. Ja, also ich bin ja nicht Lehrer geworden, weil ich gesagt habe, das ist ein toller Job oder der Job ist mega anstrengend und ich mag Herausforderungen oder sonst wie, sondern ich habe irgendwann, das ist mir dann bei einem Abitur dann so, hat es Klick gemacht und das war dann tatsächlich dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich will Lehrer werden, weil ich gemerkt habe, ich habe einen gewissen Zugang zu Jugendlichen, zu jungen Personen. Und das war so der Moment, der maßgeblich dazu geführt hat, dass ich etwas machen will, wo ich Kinder und Jugendliche begeistern kann. Für die Dinge, die ich auch toll finde. Und ich habe ja auch schon durch meine Trainererfahrung im Basketball, habe ich ja auch schon mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Also ich habe ja den Umgang da schon sehr genossen und auch gemerkt, dass mir das eigentlich sehr gut liegt. Aber der Lehrerberuf war tatsächlich nicht der Beruf, wo ich gesagt habe, das ist so etwas, was ich gerne machen will. Das kam erst viel, viel später. Ja.
Also der Ursprung war letztendlich dein Interesse am Menschen, dann an den jungen
Genau, vor
Menschen.
allem auch an jungen Menschen, mit denen zusammenzuarbeiten können, mit ihnen Dinge für gewisse Dinge begeistern, zu begeistern und halt auch den Weg eventuell ebnen zu können, zu sagen, hey, ihr habt diese Möglichkeiten, ihr habt diese Stärken, nutzt diese. Weil das sind alles so Sachen, und das ist dann so der nächste Aspekt, die wurden mir nicht mitgetragen. Ja, und ich glaube, ich würde es einfach besser machen, als ich es damals selbst erfahren habe. Und das waren so mehrere Aspekte, die dann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ich mache das gern leidenschaftlich. Ja, also ich bin jetzt tatsächlich niemand, der sagt, ich habe keine Lust, heute in die Schule zu gehen, wegen diesen Schülern und Schülern. Das kann es mal geben, aber es hat dann nicht was mit den Kindern oder so oder mit Jugendlichen zu tun, sondern es sind dann halt stressige Phasen im Schulalltag, die du wahrscheinlich auch kennst. Ja, wo man sagt, okay, das wird ein bisschen anstrengend jetzt oder die stressige Phase, Korrekturphase oder andere Dinge. Aber ja, ich übe meinen Beruf gern aus, sagen wir es mal so.
Ach schön. Und du hast ja auch für dich die Entscheidung getroffen, dass du diese Arbeit mit den Menschen noch intensiver betreiben möchtest,
Ja.
vor allem eben auch mit ja, ich will jetzt nicht sagen besonderen Menschen, aber Menschen mit besonderen, ja, Komplexitäten. Nämlich, du hast diese, ja, Weiterbildung oder Zusatzausbildung. Wie sagt man das? Ich weiß gar nicht, was ist das
genau? Ist eine Weiterbildung, ja.
Ja, genau, dann zur Traumapädagogik gemacht.
Ja.
Jetzt bin ich da echt das erste Mal drüber gestolpert, als du das irgendwie geteilt hast über die sozialen Medien und fand super interessant. Viele können damit jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel anfangen. Nee. Von daher zu Beginn, was genau muss man sich unter Traumapädagogik dann vorstellen?
Was kann man sich darunter vorstellen? Also wenn man das Wort Trauma hört, dann hört man ja oft, dass es eine gewisse, dann hört man oft von posttraumatischen Symptomen oder Belastungsstörungen, von, dass es eine Krankheit ist, die nicht heilbar ist und so weiter und so fort. Und man hat oft gewisse Ursachen im Blick. Fluchterfahrungen, Gewalt und so weiter. Oder Kriegserfahrungen. Das sind so die typischen Ursachen, die man oft mit Traumata in Verbindung bringt. Wenn man sich aber das genauer anschaut, gibt es viel, viel mehr Ursachen, die Traumata auslösen können. Also sexuelle oder häusliche Gewalt, Mobbing, den Verlust eines Familienmitgliedes, Leistungsdruck, Stress, aber auch Sekundärerfahrungen, also ein Autounfall zum Beispiel, ja, oder tatsächlich auch Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen. Und all diese Punkte können tatsächlich zu Traumata führen. Und dieser Begriff oder auch Naturkatastrophen, also alles, was einen plötzlich erwischt, wo du eigentlich nicht damit denkst, in dem Moment nicht damit rechnest, sind Dinge, die tatsächlich zu Traumata führen können. Und diese Dinge waren lange Zeit nicht im Blick gewesen, vor allem nicht in unserem Beruf, weil man, wenn ich jetzt davon Kollegen berichte, ist das oft so etwas, wo es hieß, ja, das braucht man ja für die Geflüchteten. Dann sage ich, nein, Traumata können auch in guten Haushalten stattfinden oder halt auch da, wo man es am wenigsten erwartet. Und dann schauen die mich an und das sind oft so Blicke, wo du dann denkst, das hören die auch zum ersten Mal oder das können die sich nicht vorstellen. Und auch während der Weiterbildung, also es ist eine unglaubliche Bereicherung für einen selbst, aber halt auch für den Beruf oder auch für die spätere Sicht, was man damit machen kann. Ich bin, was man, denke ich, sagen muss, noch erwähnen muss, also man ist kein Traumatherapeut. Dafür gibt es dann noch viel, viel weitere Fortbildungen und so weiter. Und das können wir auch in unserem Schulalltag gar nicht leisten. Aber was wir machen können, ist so eine erste Hilfe, so eine Krisenintervention, eine Stabilisierung von akuten Momenten oder auch dass das Anbieten von sicheren Räumen als Vertrauensperson, als Traumapädagoge. Und diese Funktion können wir erfüllen. Und dann können wir, wenn es wirklich notwendig ist, auch tatsächlich dann hier weitere Maßnahmen anbieten, dass wir sagen, okay, wir gehen zur Schulpsychologie oder da kann man dann nochmal über die Traumata reden und so weiter und so fort. Ja. Das sind dann so die weiteren Schritte, die dann die man dann anbieten kann.
Agierst du da dann so in einem multiprofessionellen Team, dass du eingebunden bist?
Ja, also ich bin ja auch Vertrauenslehrer in unserer Schule und ich fand es auch schon immer wichtig, dass Vertrauenslehrkräfte oder Verbindungslehrkräfte nicht einfach gewählt werden, weil sie beliebt sind oder weil sie jung sind oder weil sie empathisch agieren können. Und oder auch bei Kindern und Jugendlichen gut ankommen, sondern weil ich habe ja dann keine Kompetenz, die ich irgendwie nachweisen kann, weißt du? Und ich habe ja zuvor auch die Weiterbildung zur Mediation gemacht, zur Streitschlichtung, was, denke ich, im Schulalltag auch sehr, sehr wichtig ist. Und dann war es mir wichtig gewesen, auch einfach in den Klassen, die ich auch eingesetzt worden bin, auch mich in dem Bereich weiterbilden zu lassen, habe geguckt, was es da gibt. Und es gibt wenige Träger tatsächlich und es ist auch noch nicht so weit, Wird auch noch nicht so stark angeboten. Es gibt weniger Anbieter, aber wenn man sie findet, dann funktioniert das auch tatsächlich. Mir war das einfach wichtig, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man hier in dem Bereich einfach helfen kann, unterstützen kann. Ja,
Was war
weil
der Auslöser auch für die Entscheidung, dass du das machen möchtest?
auf jeden Fall, also ich habe, wenn ich das mal kurz erläutern kann, habe ich wahrscheinlich, sagen wir mal so, es gibt laut einigen Statistiken, erfährt jedes dritte Kind während der Schulzeit irgendwelche Traumata, die ich vorhin genannt habe. Und viele bleiben unerachtet, wenn nicht thematisiert, angesprochen, diagnostiziert, gar nicht. Ja. Jedes dritte Kind. Und wenn du dann halt genau diese Thematik oder genau dieses Symptom hast oder uns als Lehrkraft nicht siehst, weil oft siehst du es Kindern und Jugendlichen nicht an, dass sie irgendeine Traumaerfahrung haben. Oft wird es dann auf die Adoleszenz zurückgeworfen, ja, sind in der Pubertät, die fühlen sich halt mal schlecht, die haben eine Phase und so weiter. Es gibt dann zig andere Erklärungen, selbst wenn sie depressiv unterwegs sind, oder in einer Depression gerade sind, wird dies auch oft nicht sofort erkannt. Ja, das merkt man dann halt oft nur daran, dass Kinder und Jugendliche schulabstinent werden, also keine Lust mehr haben, in die Schule gehen zu wollen, Angst haben, zur Schule zu gehen, wegen dem ganzen Stress, wegen dem Druck, wegen Mobbing eventuell, auch wegen Hänseleien in der Schule. Und das sind so Sachen, die dann auch zu Traumata führen können. Und das sind, und ich war auch während meiner Grundschulzeit und aber auch dann nochmal später auf der realen Schule, wo ich war, hatte ich so Phasen gehabt, da wollte ich nicht mehr in die Schule gehen. Und da waren ein paar Erlebnisse, die mich stark traumatisiert haben, aber die wurden nie ernst genommen. Ja, und auch so eine Schüler, eine vertrauenswürdige, respektvolle Schüler-Lehrer-Beziehung gab es damals. Also es war nie Thema gewesen. Und ich hatte nie eine Ansprechperson. Ich wusste nie, wo ich hingehen kann, an wen ich mich wenden konnte. Und ich dachte, das will ich auf jeden Fall machen. Ja, das ist wichtig und notwendiges.
Ganz zentral in der Traumapädagogik, habe ich gelesen, ist ja dieser Perspektivwechsel, dass wir uns im Grunde nicht mehr die Frage stellen, was stimmt eigentlich mit dem Kind nicht, so, sondern was ist diesem Kind eigentlich passiert und was braucht das Kind jetzt?
Ja.
Wenn wir diese Perspektive annehmen, was verändert sich denn dann ganz konkret im Klassenzimmer? Oder wenn du diese Perspektive annimmst?
Du siehst jedes einzelne Kind dann viel individueller. Ja, du siehst ja, du hast zwar einen Klassenraum, aber du hast dann einen viel, viel konkreteren Blick auf die einzelnen Personen und hast auch ein gewisses Gespür, dass eventuell etwas sein könnte. Ja, also du bietest sozusagen einen verlässlichen Raum in Safer Space oder halt auch einen sicheren Raum für bestimmte Personen, für bestimmte Anlässe und du agierst als verlässliche Beziehungs- oder Bezugsperson und das ist für viele Kinder und Jugendliche sehr viel wert, dass sie überhaupt gesehen werden. Ja, das habe ich schon tatsächlich sehr oft wahrgenommen, auch gemerkt, dass allein wenn man sich Zeit nimmt und ein Gespür, ein Ohr für sie hat, dass schon damit sehr viel geholfen wird, auf jeden Fall. Weil oft ist es so, dass sie doch nicht gesehen werden, sei es im Freundeskreis, bei Familien, in der Schule sowieso nicht, weil man ist einer von vielen und dann ist oft dieser Anschein da, dass die eigenen Probleme gar nicht so wichtig sind.
Das, was du letztendlich beschreibst, ist ja auch wieder, ist ja Beziehungsarbeit im Grunde genommen, ne?
Beziehungsarbeit, genau.
Und ich finde so, dass er eigentlich Arbeit von jeder Lehrkraft sein sollte, ne? Diese Beziehungsarbeit. Und
genau.
Trotzdem steht sie, glaube ich, immer so ein bisschen den anderen schulischen Realitäten gegenüber, die da heißen Notendruck, Zeitmangel und Lehrplänen. Und jetzt bist du der Traumapädagoge an deiner Schule.
Ja.
Und du sagst, okay, der Blick verändert sich, du hast mehr Zeit für die Schüler und du kannst einen Raum geben, aber werden dir auch in irgendeiner Form die Ressourcen dafür zur Verfügung gestellt? Oder ist das dann etwas, was du quasi alles on top machst oder was du parallel zum eigentlichen Unterrichtsgeschäft dann machst? Wie sieht da konkret deine Arbeit an der Schule aus?
Das ist on top. Also, dass ich dafür zusätzlich freie Stunden bekomme oder mir ein Tag dafür gewährt wird, ein eigenes Büro besitze, das ist ein Wunschdenken. Ich glaube, sowas gibt's im deutschen Schulsystem, gibt's sowas nicht. Wir sprechen zwar von multiprofessionellen Teams, aber in erster Linie bin ich Lehrkraft, ich bin Lehrer. Meine zusätzlichen Funktionen und Tätigkeiten und Kompetenzen, die ich habe, die sorgen nicht dafür, dass ich meine Arbeit als Lehrkraft in meinen Fächern irgendwie verringern kann. Nein, alles, was ich mache, wird on top gemacht. Ja, und das ist auf der einen Seite natürlich selbstverständlich, dass ich meine Aufgabe, meine Funktion als Lehrer weiter erfüllen muss. Allerdings ist es trotzdem schade, dass, vor allem weil wir so einen großen Bedarf haben, und es gibt Schulsozialarbeit, es gibt auch an einigen Schulen einen schulpsychologischen Dienst, es gibt Integrationsfachkräfte, aber das ist alles trotzdem zu wenig. Und das merken wir, also egal wo wir sind, merken wir das an jeder Schule. Jede Fachkraft ist ausgelastet. Bis oben hin. Und Traumapädagogen gibt's nicht. Das ist dann eine Zusatzfunktion, die du machen kannst.
Also es gibt sie, aber dafür gibt's nichts.
Genau,
das ist nicht so, dass du jetzt irgendwie in deinem Deputat drei Stunden kriegen würdest und dann kannst du dir da wirklich Zeit nehmen.
Das wäre genial. Also du musst es auch so betrachten. Ich bin an meiner Schule neben meiner Funktion als Vertrauenslehrer auch noch Berater für Schule ohne Rassismus. Ja, also auch da gibt's ein paar Sachen. Dann bin ich Fachkonferenzleiter für das Fach Ethik, bin im Kriseninterventionsteam drin und
ganze Menge.
Hab dann noch zwei Klassenleitungen und so weiter.
Aber jetzt hast du ja letztens, also hast du ja auch einen Podcast mit eurem Bildungsminister in Rheinland-Pfalz aufgenommen, ne? Mit dem Sven Teuber, habe ich auch sehr interessiert reingehört.
Ja.
Nutzt du sowas nicht, um dann auch mal zu sagen, ich meine, der lädt dich ja auch ein, weil er sieht, was du alles machst, ne?
Ja.
Aber dann müsste er gleichzeitig eigentlich auch sehen, was alles fehlt an den Schulen. Also hast du das Gefühl da, oder konntest du mit ihm darüber sprechen?
Ja, also wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, jetzt nicht in den Podcast, sondern danach, weil er auch davor, er hat mich gefragt, wann ich das denn alles mache. Ob ich irgendwie ein paar Tage frei habe. Nein, das mache ich alles in meiner Freizeit. Und dann hat er erstmal gestaunt. Ich hab auch noch ein volles Deputat, also Konferenzen, Elternabende, was weiß ich, Tag der offenen Türen, Gesamtkonferenzen und so weiter, Zeugnisse, Korrekturen, das ist alles noch Teil meines Berufs, gehört immer noch dazu. Und ich habe jetzt nicht reduziert. Hat ein bisschen gestaunt. Und natürlich haben wir über das eine oder andere gesprochen. Auch zum Beispiel, dass hier der Bereich der Rassismuskritik und der antirassistischen Bildung stärker und viel, viel früher eingebettet werden muss in den Lehrerberuf. Und dem hat er mir zugestimmt. Mal schauen, was die Wahlen bringen.
Ja. Das ist auf jeden Fall, wäre schön, wenn dein Wirken auch in die Richtung wirkt. Ne?
Ja, genau.
Nochmal ganz kurz zu den traumabelasteten Kindern.
Ja.
Ich habe in der Vorbereitung auch gelesen, dass gerade die Schule eigentlich als zentraler Ort oft auch ein überfordernder Ort für traumabelastete Kinder ist.
Ja.
Was sind denn da so die Faktoren, die dazu führen?
Leistungsdruck, Mobbing, eventuell auch Rassismuserfahrungen und eventuell halt auch Stress. Also Stress führt, also all diese Sachen können zu Stress führen, und die können dann auch, wenn Stress nicht reguliert wird, dann auch zu ganz schlimmen Traumata führen. Und wenn du zum Beispiel in einer vollen Klasse drin bist mit 25, 30 Schülerinnen und Schüler und alle auf einen rumhacken, dann hast du keine Lust mehr, in die Schule zu gehen. Vor allem, wenn auch nicht interveniert wird von der Seite der Lehrkraft, wenn Dinge bagatellisiert werden, runtergeredet werden, ach komm, das war jetzt nicht so, das war, oder auch übersehen werden einfach, ja, dann sind das so Sachen, so Stressfaktoren, die tatsächlich zu Traumata führen, wo dann genau die zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Schule, das ist so ein Ort, da gehe ich nicht mehr gerne hin. Es ist ja so, du hast ja unterschiedliche, du hast eine unglaubliche Vielfalt in diesem Klassenzimmer. Und Persönlichkeiten und alle müssen miteinander klarkommen. Und wenn du hier keine Klassenharmonie schaffen kannst und alle gegeneinander sich ausspielen und einfache Regeln nicht eingehalten werden, sondern andere einfach aufgrund ihres Aussehens, ihrer Herkunft oder ihrer Sprache oder ihrer sozialen Schicht total diskriminiert werden, die ganze Zeit über da ganz hämisch ausgelacht werden, dann sind das so Situationen, wo es nicht mehr um Begegnungen geht, um positive Begegnungen, um einen Ort des Lernens, sondern es ist dann für viele ein Ort der Hölle, wo die sagen, da gehe ich nicht wieder hin. Und dann hast du tatsächlich, und das ist auch sowas, Traumata können in ganz schlimmen Fällen auch zu Amokläufen führen, weil die Ursache Mobbing war. Oder weil ein Schüler oder eine Schülerin von der Schule geflogen ist. Und Jungen üben, oder Jungen und Mädchen gehen mit Traumata ganz anders um. Junge Mädchen verletzen sich oft in erster Linie. Es artet oft in Selbstverletzung aus. Sie fangen an, sich zu ritzen, sie essen nicht mehr. Der Kontakt zu anderen wird eventuell komplett minimiert. Sie schotten sich aus. Das kann auch bei Jungs tatsächlich stattfinden, aber Jungs finden eventuell meistens nochmal einen Ausweg im Gamen eventuell. Was Jungs aber nicht machen, ist eine Selbstverletzung. Das machen tatsächlich Jungs nicht. Sie üben dann tatsächlich einen Amoklauf aus. Und das ist der große Unterschied von Mobbing, was dann zu Traumata führen kann und das dann im schlimmsten Fall zu einem Amoklauf führt. Weil wenn du tatsächlich in einer Trauma-Situation drin bist, dann führt das auch noch sehr stark dazu, dass du in eine Depression hinein verfallen könntest und die nicht geholfen wird. Und der einzige Ausweg für dich dann nur noch sozusagen Triggerwarnung, Selbstmord oder der Mord anderer ist. Und das ist das Fatale dran, weil hier dann das Kind oder der Jugendliche nicht gesehen worden ist. Und viele Dinge hier komplett unter den Tisch gefallen werden. Das ist nicht immer der Fall, Gott sei Dank. Ja, aber wir sehen das immer wieder, sei es in Deutschland oder auch in den Vereinigten Staaten, wo man es immer wieder hört, dass dann wieder so etwas passiert. Und dabei sollte eigentlich Schule ein Ort sein, wo Kinder, Jugendliche gerne hingehen und auch eigene tolle Erinnerungen daran haben. Ja.
Aber auch wenn man es nochmal so umdreht, zum Glück ist es ja bei uns so, dass es nicht so häufig Amokläufe gibt. Ne?
Ja,
aber wahrscheinlich, wenn man es umdreht, ist es so, dass bei vielen Amokläufern eben die eigenen Traumata, die erlebt wurden, irgendwo der Ursprung dann auch sein können oder sind für solche schlimmen Taten eigentlich dann. Ne?
Und du musst es auch so sehen, oft wird als Ursache immer Mobbing genommen. Der Junge wurde gemobbt oder er hat die Schule nicht geschafft. Aber damit hört es ja nicht auf. Sondern selbst wenn dieser Schüler oder diese Schülerin nicht mehr zur Schule gehen, geht es ja weiter mit dem Stress. Es kommen ja dann Gedanken dann hoch. Ich bin ein Loser, ich bin nichts wert, Ja, also das komplette Selbstwertgefühl geht ja den Bach runter. Man bekommt Druck aus dem Elternhaus eventuell, oder auch da kann es sein, dass dann alles runterfällt, alles zerfällt, sozusagen der Halt eines Kindes, eines Jugendlichen ist ja sozusagen eigentlich immer die Familie gewesen. Und wenn das auch nicht gegeben ist und alles sozusagen gerade einstürzt, dann fehlt viel.
Ja, das ist schon sehr belastend und da kann ich mir dein Bild wirklich gut vorstellen, die Schule als Hölle. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich viele Lehrkräfte, die ja solch belasteten Kindern begegnen, sich ziemlich ohnmächtig fühlen. Mhm. Ne, möglicherweise selbst, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen, auch sehr gestresst sind von solchen Situationen. Da habe ich gelesen, liest man auch, oder sowas nennt man dann auch sekundär betroffen.
Ja.
Also, dass auch viele Lehrkräfte eben sekundär betroffen sind.
Ja.
Wie erlebst du denn diese sekundäre Betroffenheit bei Lehrkräften?
Also ich weiß jetzt nicht, wie das, also ich arbeite ja im BVJ, also im Berufsvorbereitungsjahr mit meiner lieben Kollegin Linda schon seit einigen Jahren zusammen und haben auch ein sehr gutes Team mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Und für uns ist es tatsächlich wichtig, der interne Austausch, dass wir über Probleme im Schulalltag, über Konflikte, über Geschehnisse, die einfach passieren, reden können. Ansonsten, und zwar auch offen reden können, dass wir über Maßnahmen reden, über Möglichkeiten, wie wir Dinge verändern können und sehen, okay, dieses Jahr klappt es nicht so mit den Regeln, wie wir es letztes Jahr uns gedacht haben. Jetzt müssen wir gewisse Dinge wieder anpassen. Was ist mit dieser Schülerin? Was ist mit dem Schüler? Kümmerst du dich drum oder kümmere ich mich drum und so weiter? Also da ist tatsächlich der interne Austausch unglaublich wichtig. Eine intensive Kommunikation mit Kollegen, Kollegen, mit denen man eng zusammenarbeitet im Klassenverbund und auch mit dem multiprofessionellen Team. Also wir haben auch einen Schulsozialarbeiter, der mit uns zusammenarbeitet. Für unsere Klasse, also für alle BVJ-Klassen. Und da ist auch hier die Kommunikation wichtig. Und auch die Zusammenarbeit. Und wenn das nicht klappt, dann bist du sozusagen ein Alleinkämpfer. Und dann hast du natürlich oft viele Lehrkräfte, weil sie sagen, nee, ich mach das alleine, die dann halt früher oder später in Burnout verfallen oder sagen, ich bin gestresst, ich pack das alles nicht mehr, das wird mir alles zu viel, ich fühle mich allein gelassen und so weiter und so fort. Das heißt nicht, dass uns auch irgendwann die Arbeit zu Kopf steht, weil unsere Arbeit tatsächlich sehr intensiv ist im Berufsvorbereitungsjahr. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn du dich nicht auf deine Kollegen verlassen kannst und auch hier und es nicht auf umgekehrt nicht genauso läuft, dann fühlst du dich oft allein. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du auch nicht mehr den Blick für die Kinder und für die Jugendlichen hast, weil du mit deinen eigenen Problemen erstmal zurechtkommen musst und gucken musst, dass du den Schulalltag irgendwie überstehst. Und das ist, glaube ich, so ein zentraler Punkt, der oft übersehen wird. Ja. Weil wir stehen zwar alleine im Klassenzimmer vor Kindern und Jugendlichen, aber eigentlich müssen wir das ja gar nicht sein danach. Und es geht nicht darum, dass man lästert, oder dass man schlecht über bestimmte Dinge redet, sondern es geht tatsächlich darum, wie ist die Kommunikation mit meiner Kollegin, mit meinen Kollegen, mit meinem Team über gewisse Dinge und das nicht nur in Konferenzen, sondern auch so Türen an Gespräche. Wir telefonieren viel, wir schreiben viel und so weiter. Und das ist tatsächlich wichtig, weil dieser interne Austausch führt dazu, dass man auch über die Probleme reden kann, die man selbst hat. Und das hilft einem. Das ist so eine Art Selbsttherapie, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das ist unglaublich wichtig.
Hast du denn bei dir in der Schule auch schon erlebt, jetzt nachdem bekannt war, dass du eben diese Ausbildung da gemacht hast zum Traumapädagogen, dass gezielt KollegInnen zu dir kamen und gesagt haben, hey, kannst du mir helfen? Ich habe die und die Erfahrung gerade gemacht oder mich beschäftigt, XY. Ja. Kann ich dein Angebot auch nutzen?
Doch, tatsächlich auch Schülerinnen und Schüler, die direkt auf mich zukommen, die sagen, sie würden gerne mit mir reden, sie fühlen sich nicht gut, sie haben Themen, die sie gerne mit mir besprechen würden und dann, also es kommt tatsächlich vor, immer wieder häufiger auch und das Angebot wird genutzt von beiden Seiten.
Okay, also von den Lehrkräften und auch von den SchülerInnen.
Ja, Ja. Also es wird jetzt nicht irgendwie bagatellisiert oder nicht ernst genommen, sondern tatsächlich wird es als sehr hilfreich und unterstützend wahrgenommen. Ja.
Also die Nachfrage ist da.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast vorhin mal kurz an einer Stelle gesagt, dass irgendwie auch wichtig ist, seinen Stress regulieren zu können oder dass es halt manchmal dann auch nicht mehr gelingt, den eigenen Stress regulieren zu können. Und da denke ich jetzt sofort wieder an das Thema Selbstregulation. Und da wollte ich mal fragen, wie erlebst du das Thema Selbstregulation bei Schülern, die jetzt so eine belastete Biografie haben im schulischen Alltag?
Wichtig zur Stressregulation, also ist auch ein Teilbereich der Weiterbildung zur Traumapädagogik, bevor es dann am Ende zur Supervision übergeht. Alles kann uns stressen. Im Alltag. Im Schulalltag, zu Hause, Gedankengänge und so weiter. Also alles kann zu Stress führen. Ist auch okay. Das heißt, wie gehst du damit Stress um? Also der Umgang mit Stress ist unglaublich wichtig. Wenn du zum Beispiel, und das wurde auch nachgewiesen, dass Menschen, die Sport treiben, oder also jetzt wirklich so Mannschaftssport oder halt auch Sport in Wettkämpfen oder halt auch Musikinstrumente spielen und halt dann auch in Auftritten dann tätig sind, dass sie mit Stress besser umgehen können tatsächlich. Weil die halt diesen Druck kennen. Weil die wissen, sie müssen Leistung bringen für einen gewissen Moment und diese Form der Stressregulation tatsächlich sehr gut für die persönliche Entwicklung und so weiter ist. Jetzt bist du aber soweit und hast dennoch irgendwie Traumata erfahren, weil du im Autounfall tätig warst oder hast einen gesehen. Das wäre dann sozusagen so eine sekundäre Traumaerfahrung, dass du zum Beispiel einem direkten Autounfall, den du miterlebt hast, vorbeigefahren bist. Und dann zum Beispiel an dieser Stelle nicht mehr vorbeifahren kannst, wo dieser Unfall stattgefunden hat, weil das dann immer wieder dich triggert. Und das sind so die Trigger-Momente. Und dann muss man tatsächlich schauen, das kann man dann in dieser Beratung machen oder in dieser Stabilisierung, wie man ein Mantra oder sei es ein irgendetwas ist, wie du diesen Stress regulieren kannst. Das kann irgendein Gegenstand sein, das kann Musik sein, irgendetwas musst du dann für dich finden, dass du sozusagen für dich Stress regulieren kannst, dass du nicht mehr dass dieser Moment dich nicht immer triggert. Und das ist wichtig tatsächlich und dafür braucht man auch Zeit und Geduld.
Ist das dann so hat man dann so eine Art persönlichen Leitfaden? Also wenn der Stress jetzt in mir auftaucht, dann weiß ich habe irgendwie jetzt einen bestimmten Gegenstand, den hole ich dann raus und dann kann ich mich auch irgendwie drauf verlassen, weil ich das kenne, dass es mir dann nach einer bestimmten Zeit wieder besser geht. Ist das so?
Kann sein. Wenn du jetzt nicht in dieser posttraumatischen Belastungsstörung bist, schaffst du das alleine oder so nicht. Da brauchst du jemanden an deiner Seite. Das kann ich als Traumapädagoge aber nicht leisten. Das sind dann Traumatherapeuten, die dann bei dir sind, die dich bei der ganzen Sache unterstützen. Weil es auch passieren kann, dass du aus dieser Schockstarre nicht mehr rauskommst. Das, was wir machen können, ist, dass wir Möglichkeiten anbieten können, Stabilisierungsmomente, wo wir sagen können, du kannst dir zum Beispiel einen Avatar suchen, irgendetwas, was dir helfen kann. Das kann Stressring sein, also Ringe, die sich so drehen, weißt du, oder in Würfel oder irgendetwas anderes, was dich beruhigt, um eventuell zur Ruhe zu kommen. Und da gibt es bestimmte Methoden, die man anwenden kann und die man dann auch sozusagen gemeinsam erlernen kann. Und die ist von Person zu Person unterschiedlich. Wenn zum Beispiel dir es hilft, zu zeichnen, der anderen Person aber es eher hilft, rauszugehen und 5 Kilometer zu laufen, sind das unterschiedliche Methoden und die müssen diese Person tatsächlich, die muss man denen selbst dann erkunden. Also man bietet gewisse Möglichkeiten an, aber genau zu sagen, das ist die Möglichkeit, um dich selbst regulieren zu können, das funktioniert so leider nicht. Das wäre zu einfach.
Ich glaube, ich muss mal als Lehrkraft auch wieder so die Sensibilität für das Kind besitzen. Ne? Ja. Ich meine, ich kenne das selbst noch. Wie schnell sagt man dann so, du setz dich doch einfach jetzt mal ruhig auf deinen Platz oder du fang doch jetzt einfach an zu arbeiten. Und so einfach ist es dann halt gar nicht, ne? Weil wir in dem Moment, wenn wir das sagen, nicht unbedingt sehen, was das Kind gerade eigentlich braucht. So.
Oder du schläfst.
Und diesen, genau. Ne? Und diesen Blick für das Kind zu haben, das ist etwas, finde ich, was wir auch in der Lehrkräftebildung überhaupt nicht gelernt haben. Ne? Also ich weiß nicht, ob du es gelernt hast, aber ich wurde dafür überhaupt nicht sensibilisiert.
Nee.
Als ich damals angefangen habe als Lehrkraft, hat mich das im ersten Moment auch echt wirklich überfordert. So viele Kinder auf einmal, alle mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und deswegen auch die Frage so ein bisschen, was fehlt denn in der Lehrkräfteausbildung deiner Meinung nach heute, damit LehrerInnen mit traumabelasteten SchülerInnen eben nicht dauerhaft überfordert sind?
Ich denke, der Fokus auf Sicherheit und Bindung sollte stärker in den Fokus gerückt werden. Also ich denke, das ist wichtig, dann auch zu erkennen oder zu verstehen, dass eine gewisse Vermeidungsverhalten von Kindern und Jugendlichen Ursachen hat, die eventuell dahin zurückzuführen sind, auch eine Art oder halt auch als eine Art Schutzreaktion zu sehen sind. Ja, also das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man hier so auch den Blick auf diese Sachen wirft. Vielleicht auch Lernangebote, individualisierte oder auch anders anzubieten und vielleicht auch das Lernen anders zu betrachten. Am besten wäre es oder so, Klassen kleiner, mehr Räume in den Klassenzimmern anzubieten, also mehrere Ecken anzubieten, weißt du nicht, dieses typische Tisch, Stuhl, 6, 7 Reihen, sondern eine Leseecke, eine Rückzugsecke mit einer Wand, die man dann nochmal, also mit so einem Bücherregal oder sonst was, was man hinstellt, eine Couch und so weiter, weißt du, dass man da mehrere Ecken hat, wo man sich auch mal kurz zurückziehen kann. Ich glaube, wenn man das alles viel, viel offener gestalten würde, dann hätte man, wäre man auch im Lernen viel, viel flexibler.
Und ja, da gibt es viele Widersprüche, ne? Wie Schule gerade ist und was Kinder eigentlich bräuchten.
Ganz genau. Und man muss sich auch so vorstellen, Kinder wollen erleben, sie wollen entdecken, sie wollen, und das ist ja so eine Pädagogik, die man ja lernt, das entdeckende Kind und so weiter, das lernende Kind. Aber dann verlangen wir von Kindern, dass sie 6, 7 Stunden sitzen.
Ja. Entspricht nicht dem eigentlichen Bewegungsdrang, der in den Kindern verankert ist. Ne?
Das Nein, diese 15 Minuten da, die sie jeweils haben in den Pausen, die reicht ja auch hinten und vorne nicht. Ja. Ich reiche nicht mal, um Ruhe einen Kaffee trinken zu können. Also,
Kaffee trinken, hallo, das ist der Punkt, Kaffee trinken. Warte mal ganz kurz, da fällt mir gerade was ein.
Okay.
Kaffee gehört zu deiner Morgenroutine und ohne Kaffee traust du dich nicht aus dem Haus? Du legst Wert auf ein direkt gehandeltes Produkt? Dann solltest du unbedingt den Spezialitätenkaffee der Schülerfirma UGM Coffee Roasters probieren. Du kannst den Kaffee der UGM Coffee Roasters über deren Homepage einfach bestellen. Die Homepage findest du leicht im Internet.
Hallo, Kaffee trinken, das war der Kaffee für uns beide gerade. Bis man mal bei der Kaffeemaschine ankommt, da klingelt es 3 Minuten später schon wieder.
Ja, das ist der Wahnsinn.
Ich denke auch, das ist ja wirklich auch eines meiner großen Themen, für das ich mich versuche einzusetzen, wirklich diese Schule neu zu denken. Und zwar eben vom Kind her viel stärker zu denken und den Bedürfnissen, mit denen Kinder einfach kommen und die sie haben. Und da müsste ganz viel passieren. Jetzt nochmal vielleicht zurück zu der Traumapädagogik. Wie hat denn diese Arbeit auch den Blick für dich selbst verändert?
Also ich muss sagen, ich bin unglaublich gern dahin gegangen. Es war teilweise richtig hart, weil wir auch an Fallbeispielen gearbeitet haben. Also es war nicht nur reine Theorie und es waren nicht nur Lehrkräfte und das war das Tolle dran. Wir hatten engagierte und interessierte Leute da, die aus dem Kita-Bereich kamen, die aus Entzugskliniken da waren, aus dem medizinischen Bereich, Schulsozialarbeit und auch aus der Feuerwehr. Und da hast du so ein multiprofessionelles Team gehabt, das in diesem kleinen Kreis eine unglaubliche Bereicherung genossen hat von so vielen Perspektiven und von so vielen Berufen und Möglichkeiten, weil es nicht nur jetzt eine Fort- oder eine Weiterbildung war, wo nur Lehrkräfte teilgenommen haben, sondern aus 5, 6 verschiedenen Arbeitsbereichen. Und das hat so unglaublich gut getan, untereinander sich austauschen zu können und voneinander zu lernen. Ja, und einige Sitzungen und Tage waren richtig anstrengend. Anstrengend in dem Sinne, dass er uns allen sehr nahe gegangen ist. Vor allem, als es an die Fallbeispiele ging. Hauptproblem oder ganz stark war sexuelle Belästigung, sexuelle Übergriffe an Jungen und Mädchen, die Vernachlässigung von Kindern und also wirklich Kleinkindern und Babys. Und wie diese Traumata dann im Kindesalter dann später zu im Erwachsenenalter dann weitergetragen worden ist, aber nie behandelt worden ist. Und dann aus diesen Kindern, mit diesem Trauma dann erwachsene Menschen werden und dann total hilflos sind. Und dann sitzt du da und denkst dir, das kommt dir alles so bekannt vor. Oder was hättest du da am besten machen können? Und dann sitzt du da und denkst dir, okay, du kriegst einen ganz anderen Blick auf den Menschen. Du kriegst einen ganz sensiblen und anderen Blick auf Kinder und Jugendliche. Du hast auf einmal so ein feines Gespür für gewisse Momente und denkst dir, warum sehen die Leute das nicht? Es ist teilweise so offensichtlich. Und dann fragst du dich selbst, ich habe das teilweise auch nicht gesehen oder nicht ernst genommen oder dachte mir, okay, vielleicht ist da was, aber wenn dieses Kind oder dieser Teenager nicht auf mich zukommt, dann will es das vielleicht auch nicht. Aber vielleicht traut es sich auch nicht, weil es nicht weiß, dass es dieses Angebot ist, dass es ernst genommen wird, dass es gesehen wird und so weiter. Und das sind so Momente in dieser Weiterbildung gewesen, wo ich gesagt habe, okay, das ist Gold wert. Das ist eine unglaubliche Bereicherung für einen selbst. Vor allem, weil wir jeden Tag mit Hunderten von Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Und dann entlässt du sie irgendwann. Und du hoffst natürlich, dass du die guten Willens hier gehen lassen kannst in diese Welt. Ich kann es eigentlich nur jedem weiterempfehlen. Das Traurige an der Sache ist, das muss ich leider auch laut sagen, ist, dass, das habe ich auch bei der Weiterbildung zur Mediation gesehen, dass unsere männlichen Kollegen da wenig Interesse daran haben. Es sind hauptsächlich Frauen, die diese Berufe machen.
Klarer Appell von dir jetzt.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Wie lange dauert die Ausbildung? Kannst du das vielleicht auch noch sagen?
Das waren 6 oder 7 Module. Und 1,5 Jahre.
Hallo, jetzt zum Abschluss dieser Podcast-Folge. In meinem Podcast gibt es die Rubrik Das schnelle Entweder-Oder.
Das schnelle Entweder-Oder.
Dann schieß mal los.
Würdest du lieber in einem Tandem zusammenarbeiten oder lieber kleinere Klassen haben?
Tandem.
Würdest du mit dem Unterricht später beginnen, also 8:30 oder 9, oder würdest du es so lassen, wie es ist, damit du dann später, also damit der Unterricht früher endet?
Ja, ich bin für eine Gleitzeit. Also ich würde es gerne den Schülern freistellen. Ich fände es gut, wenn die Schule morgens beginnen würde und die Schüler in den ersten 45 Minuten selbst entscheiden könnten, wann sie kommen möchten. Mhm. Je nachdem, wie es ihnen heute geht oder was so sonst so ansteht, könnte man die auch super nutzen. Ne? Ich als Lehrkraft wäre einfach da und dann könnten die Schüler, manche kommen dann schon, weil sie noch irgendwas erledigen müssen. Für die habe ich dann mehr Zeit, weil noch nicht alle da sind. Oder das ein oder andere Gespräch, ne? Zum Beispiel, ja, wie es ihnen geht und was sie brauchen, kann in der Zeit auch stattfinden. Und andere, die einfach, vielleicht noch eine Mütze mehr Schlaf gebraucht haben, die können dann auch einfach ein bisschen später kommen. Also Gleitzeit wäre meine Antwort hier.
Gleitzeit,
okay. Also eher später. Tendenz eher zum später.
Okay. Würdest du dann auf die 45 Minuten weiterhin pochen oder würdest du sagen, Unterricht soll 60 Minuten gehen oder 55 Minuten oder soll ein komplett anderes Modell haben?
Ich orientiere mich da ganz gerne an dem, was der Stefan Rupana sagt, ne? Unterricht ist aller Anfang übel. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich Unterricht so, wie wir ihn kennen, ganz abschaffen wollen. So, ja. Dass wir gar nicht mehr diese dieses Bedürfnis haben, irgendwas einteilen zu müssen, sondern dass wir einfach gucken, was für ein Bedürfnis haben denn die Schüler so. Wie wollen die denn jetzt gerade arbeiten? Und ich glaube, das ergibt sich dann auch von alleine, ne? Also ja, diese starke, super starke Lenkung, die kann schon für das eine oder andere Kind sinnvoll sein, aber sie kann halt auch echt bremsen. So.
Und ja,
in die Richtung, ja. Gut. Hallo, das war jetzt kein schnelles Entweder-Oder, ne? Also, weil ich habe immer so weit ausgeholt, aber ich fand die Fragen richtig gut, die du dir spontan überlegt hast.
Ja, ich habe aber noch eine andere Frage.
Okay.
Würdest du dieses, manchen Ländern, manche Bundesländer ist es ja noch so, dieses dreigliedrige Schulsystem beibehalten, so wie es ist, und einfach nur optimieren, oder würdest du was komplett anderes machen?
Boah, da gehen die Geister auseinander.
Ja, das ist so, deswegen, also die Frage habe ich auf jeden Fall gehabt.
Ich glaube, wenn wir ein gutes Konzept haben, ja, wenn wir wirklich ein gutes Konzept haben, wo wir alle Kinder mitnehmen können, wäre ich dafür, diese Dreigliedrigkeit aufzuheben.
Ja.
Aber es braucht einfach ein gutes Konzept, weil sonst habe ich Angst, oder ich sehe auch die Schwierigkeit.
Mhm.
Oder die Schwierigkeiten, die es mit sich bringt, dann wirklich alle mitnehmen zu können.
Ja.
Und da müssen wir einfach gut fortgebildet und ausgebildet sein und ein gutes Konzept haben. Und dann kann das gelingen. Und dann finde ich, wenn es gelingen kann, finde ich das definitiv besser.
Ja.
Wie siehst du das?
Ähnlich. Ja, also ich bin ja eigentlich gegen diese Dreigliedrigkeit komplett, weil du ja sozusagen schon zu früh selektierst. Und die Selektion schon teilweise rassistisch ist oder auch sehr diskriminierend. Und manche einfach ein bisschen länger brauchen. Manche sind schon sehr früh und frühreif und haben keine Probleme und können sich schnell anpassen an das Schulsystem. Das ist ja so auch das eine Problem, dass man sich anpassen muss. Und andere brauchen halt ein bisschen länger. So war es bei mir auch gewesen. Und dann habe ich teilweise das Gefühl gehabt, dass du halt wenn du irgendwo drin bist, dass du da nicht mehr rauskommst. Du hast zwar die Möglichkeit, aber dann ist es wieder intrinsisch motiviert, dann geht es wieder von deiner intrinsischen Motivation aus. Wenn die deshalb nicht gezeigt wird, dann kennst du diese Möglichkeit nicht. Und es gibt ja, also es ist ja fast überall auf der Welt so, dass es diese Dreigliedrigkeit nicht gibt. Du hast einen.
Ja, richtig.
Und das scheint jetzt zu funktionieren zum größten Teil. Und es sind auch nicht immer alle Modelle gut. Und natürlich verstehe ich, dass es schwierig ist, dass es starke Herausforderungen hat, alle mitnehmen zu können. Aber auch dafür gibt es gute Beispiele.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es ist jetzt, ich sag's jetzt einfach mal, 21.56 Uhr.
Ja.
Wir haben beide heute auch schon einen Schultag hinter uns und haben beide heute auch unsere Kinder ins Bett gebracht.
Ja, genau.
Darf ich das sagen? Oder
ja, natürlich. Ja, alles gut.
Genau, also wir hatten schon beide einen vollen Tag und deswegen sage ich jetzt einfach mal, Haluk, den Feierabend haben wir uns verdient.
Auf jeden Fall.
Bedanke mich sehr bei dir, bist echt ein sympathischer Typ, finde ich. Und vor allem auch ein super engagierter Typ und du sagst selbst, du machst das alles on top. Einfach, weil es dir wichtig ist. So.
Ja.
Und ich glaube, ja, was du zurückbekommst, im besten Falle, ist der Dank der SchülerInnen einfach, dass sie dir gegenüber ihr Vertrauen entwickeln und dir das auch zeigen.
Ja.
Und das gibt dir hoffentlich auch wieder ganz viel Kraft.
Ja.
Und danke dafür auf jeden Fall und dir noch einen schönen Abend jetzt.
Danke, dir auch.